Ja, ich freue mich sehr, hier über mein Lieblingsthema heute sprechen zu können. Genau, der Vortrag hat den Titel Develop Secure Software. Passend zu unserem Open-Source-Projekt DevGuard, was ich jetzt hier vorstellen möchte. Wir haben draußen auch einen Stand, also auch wenn dann irgendwie im Nachgang noch Fragen sind oder sowas, da laufen wir die ganze Zeit rum und freuen uns, jegliche Fragen zu beantworten. Genau, vielleicht einmal kurz zu mir. Ich heiße Tim Bastin, ich bin Software Security Spezialist bei der Lemontree, habe an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg genau hier Informatik studiert, schreibe hier auch gerade meine Masterarbeit. Ich habe eine große Leidenschaft für Softwarequalität und irgendwie das Ganze mal als mehrdimensionales Problem zu verstehen, und es geht vielleicht nicht nur um Effizienz, sondern vielleicht auch um Testbarkeit und die Sicherheit von Software. Ich bin sehr viel in der Open-Source-Welt unterwegs, Maintainer eines OWASP-Inkubationsprojektes, nämlich genau diesem hier, DevGuard, bin ansonsten Maintainer eines Security-Batch-Programms bei der Zendes, und wir haben auch mal für das BMI einen Sicherheitsscanner, also einen Web-Sicherheitsscanner entwickelt. Genau, ich würde das Ganze ganz gerne starten mit so einer kleinen Umfrage, um auch irgendwie mal so ein Lagebild zu bekommen, so irgendwie wie... Welche Technologien sind vielleicht bekannt? Da ist ein QR-Code. Genau, ihr könnt den ja vielleicht einmal alle scannen und mir irgendwie ein Zeichen geben. Dann starte ich die Umfrage und dann gucken wir uns das mal an. Ich sehe noch Handys. Okay. Das letzte Handy. Gut. Ganz genau. So, das sind, was hier gelistet ist, sind ein paar Tools, sind ein paar Prozesse, die ich irgendwie mache in der Softwareentwicklung, gerade auch dann, wenn ich gedenke, sichere Software zu entwickeln, ist einfach mal spannend, so abzufragen, naja, sind die Dinge bekannt, irgendwie die OWASP DevSecOps Pipeline, vielleicht Salsa, eine Software Composition Analysis, SCA, Secret Scanning irgendwie mal gehört oder vielleicht gar keine Berührungspunkte bis jetzt. Genau, Umfrage geht noch eine Minute. Dann müssten wir hier auch die Antworten sehen. Meine Güte, 23 Antworten. Das leuchtet richtig gut. Und ist noch wer am Abstimmen? Die letzten Sekunden laufen. Okay. So, dann wollen wir uns das mal angucken. Naja. Das sieht ja schon ganz gut aus. 3% haben dafür gestimmt, eine Person hat dafür gestimmt, okay, noch nichts davon ist bekannt. Aber grundsätzlich, okay, OWASP DevSecOps Pipeline ist ein Begriff, zumindest bei irgendwie knapp der Hälfte. Salsa dann schon deutlich weniger. Wir sehen auf jeden Fall was in Richtung Secret Scanning, Git Leaks und sowas, das wird scheinbar schon sehr viel eingesetzt. Infrastructure as Code Scanning bei der F. Das Common Security Advisory Framework mit 37%. Abgefahren. Und der Vulnerability Exploitability Exchange auf der I mit 67, nee, auf der H mit 37. Okay, weil der ist super cool. Da reden wir auch noch viel drüber. Okay, spannend. So. Dann, genau, ich habe ein paar Headlines mitgebracht. So, wir haben, die Bild hat getitelt, dieser Deutsche hat das Internet gerettet. Andres Freud entdeckt Hackerangriff, jetzt feiert ihn die ganze Welt. Wir haben ZDNet mit XZUtils Vorfall Open Source als Software Security als Open Source als Software Supply Chain Falle und Backdoor in XZUtils gefährdet das Ökosystem. Ist das bekannt? Kommen die Headlines bekannt vor? Ja, der Fall XZUtils. Ich reiß ihn nur noch mal ganz, ganz schnell ab. Das, was ich total spannend fand, als das getitelt wurde, ich kannte XZUtils überhaupt nicht. Ich habe auch von der Bibliothek noch nicht gehört vorher. Mir war das so in der Form tatsächlich gar kein Begriff. Und auf einmal titelte dann sogar die Bild solche Headlines. Genau, also grundsätzlich, es gab einen Attacker, Jiatan, über den Zeitraum von ja knapp 3 Jahren, ein bisschen weniger als 3 Jahre, über Social Engineering hat er versucht, ja, Pull Requests, er hat Tickets geschlossen in dem Projekt, hat einfach an dem Open Source Projekt mitgearbeitet. Genau, mit dem Ziel, das kam dann natürlich erst sehr viel später raus, eine Backdoor in XZUtils zu implementieren. So. Man kann jetzt davon schon ausgehen, okay, das ist jetzt so ein langer Zeitraum, die dieser Angriff gelaufen hat, das wird keine Einzelperson gewesen sein. So, also es wird höchstwahrscheinlich keine Einzelperson gewesen sein, kein Hobbyhacker, der da irgendwie Lust drauf gehabt hat, sondern auch wenn man Write-Ups dazu durchliest, wie diese Backdoor implementiert wurde, das zeugte von sehr hoher Expertise. So, die Frage ist, wieso macht man das? Was ist daran so spannend? Wieso ist möglicherweise sogar ein staatlicher Akteur oder eine ganze Hackergruppe daran beteiligt, jetzt da eine Backdoor rein zu implementieren? Das liegt schlicht und ergreifend an dem, was hier oben steht. So, XZUtils per se ist eine Bibliothek, da habe ich mich dann informiert, um Dateien zu komprimieren. So, ist ein bisschen vergleichbar mit gzip, so nagelt mich bitte nicht drauf fest. Das, was dabei aber besonders spannend ist, ist, dass es in sehr weit verbreiteten Linux-Distributionen standardmäßig mit ausgeliefert wird. Darunter auch Debian. Das, was dieser Angreifer versucht hat, ist, er hat versucht, die Software-Supply-Chain von sehr vielen Unternehmen zu kompromittieren. Der Angriff war gezielt auf eine Open-Source-Bibliothek, wo jetzt ja nicht so viele dran mitgearbeitet haben. Auch der Maintainer hat sich vorher schon häufiger mal gemeldet und gesagt, er will eigentlich das aufgeben, er will eigentlich da auch gar nicht mehr das Maintaining machen. Aha, ich sehe hier fragende Gesichter. Und der Angreifer ist hingegangen und hat sich dem zumindest zunutze gemacht, in der Hoffnung, ich kompromittiere diese in gewisser Weise kleine Bibliothek, ich kriege es hin, da mein Chartcode einzuschleusen und am Ende lande ich im ganzen Debian-Ökosystem. Debian ist eine dieser Linux-Distributionen, die auch XZUtils standardmäßig mit ausliefert. So, genau, das ist ein Muster, was wir immer häufiger sehen. So, hier sind jetzt ein paar Headlines, primär aus dem Java-Ökosystem, also auch im Java-Ökosystem sehen wir das sehr viel, dass Bibliotheken angegriffen werden. Es werden gezielt Entwickler angegriffen. Wenn ich Code schreibe, ich installiere mir vielleicht eine Abhängigkeit da rein, dann in gewisser Weise hole ich mir Fremdcode dazu, den ich dann auch mit in meine Software verbandle. Genau dieses Pattern wird immer häufiger und häufiger missbraucht. Genau, und hier schön für das Java-Ökosystem. Wir hatten auch in NPM jetzt erst ganz, ganz kürzlich, am 22.07., also jetzt vergangenen Monat, ist jetzt noch nicht mal einen ganzen Monat her, da gab es einen Angriff auf NPM. Kompromittiert waren hier die folgenden Pakete in einer Version. Ich glaube 3.5.1 oder so war die Version. Jetzt ist die Version auch als deprecated markiert. Jetzt ist der Angriff so quasi gebannt. Aber auch da sehen wir ganz klar, okay, irgendwie die Angreifer, die richten sich immer stärker auf die Software-Lieferkette. Wir haben das einmal mit wirklich expliziten Angriffen, wir haben das aber ganz genauso auch mit Schwachstellen. So, also jedem ist von uns mit Sicherheit Log4Shell ein Begriff, Log4j, die Java-Bibliothek, wo es dann auch eine Schwachstelle war, die aber in sehr, sehr vielen Softwarepaketen eben einfach benutzt wird. So, das heißt, das ist das Schöne für den Angreifer, was wir haben, oder das ist auch das Gefährliche mit Schwachstellen. Diese Schwachstellen werden an das Endprodukt vererbt. So, das bedeutet, ich kompromittiere vielleicht eine dieser Bibliotheken und ich erreiche damit alle, die diese nutzen. So, ich habe so einen schönen Multiplikationseffekt letztendlich, dass ich multipliziere mit der Anzahl der Nutzer. Genau, das Ganze lässt sich auch das Ganze spiegelt sich schön auch wieder in den Malicious Packages von der USSF Foundation. Genau, das sind jetzt hier einmal, ich habe das nun mal fix noch heute Morgen geplottet, die publishen letztendlich einfach die Malicious Packages. So, die haben GitHub Repositories oder legen die alle Malicious Packages hin, so wo sie sagen, okay, also das ist keine Library mehr, die irgendeine Funktion erfüllt. Hier geht es wirklich nur darum, Chartcode auszuliefern, über Typo-Squatting oder sowas und dann in die Software des Endproduktes zu kommen. Genau, wir sehen hier einen sehr schönen Anstieg. 2022 waren das 7.400 Pakete, die als malicious eingestuft wurden. 2023 waren es dann schon 8.000. 2024 sind wir dann bei über 12.000. Und 2025 sind wir bis jetzt bei ja, knapp 7.000. Also auch da erreichen wir irgendwo, wenn es so weitergeht, etwa 10.000, 11.000 oder sowas. Grundsätzlich lässt sich daraus ableiten, naja gut, wir rücken in das Visier von Angreifern und einfach die Wichtigkeit, dass wir unsere Anwendungen schützen, die steigt. Genau, hier einmal noch eine kurze Definition, was Anwendungssicherheit oder AppSec bedeutet. Also wir sprechen, wenn wir über AppSec reden, sprechen wir darüber, dass wir ja, Schwachstellen versuchen zu identifizieren und in unserer Software, die wir jetzt selber schreiben. Das fängt bei der Entwicklung an, das geht aber bis hin auch zum Betrieb, also bis zur Auslieferung der Software, quasi alles das, was wirklich die Anwendungssoftware ausmacht, wirklich der Code der Software, die Abhängigkeiten der Software, vielleicht auch der Build-Server der Software, vielleicht auch Visual Studio Code, der Code-Editor der Software, all sowas, das zählt da alles mit rein in dieses Gebiet der Anwendungssicherheit. Also was kann alles kompromittiert werden, damit wir hinten raus Software ausliefern, die dann Schadcode behaftet ist. So, ein ganz prominentes Beispiel davon, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ist SolarWinds. Da wurde ein Unternehmen angegriffen, ja, das SolarWinds baut letztendlich Software so zum Netzwerkmonitoring. Die wurden angegriffen und am Ende führte das dazu, dass dann auch das Pentagon sogar kompromittiert worden war. So, also wirklich diesen extremen Multiplikationseffekt und das, was ausgenutzt wird, sind letztendlich vertrauenswürdige Vertriebskanäle, die bereits bestehen. So, also wir sind auch nicht in der Lage, irgendwie hinzugehen und unsere Software bei jedem Update irgendwie einmal, oder wenn wir unsere Dependencies updaten, einmal eine Secure Code Review der gesamten Version zu machen und zu gucken, okay, passt das irgendwie oder passt das nicht, sondern wir machen das gegebenenfalls initial einmal, überlegen uns, ist das irgendwie eine vertrauenswürdige Bibliothek, aber revalidieren diese Entscheidung dann einfach nicht. Das ist das Schöne, was Angreifer dann ausnutzen. Das Ganze, hier gibt es ein schönes Problem Statement von der OWASP selber, das ist aus dem OWASP Secure Code Review Guide. If code has not been checked for security flaws, the probability that the application will have problems is practically 100%. So, also jede Software hat Schwachstellen, das wird auch nicht aufhören, das ist definitiv eine Realität, der wir uns so annehmen müssen. So, wir müssen damit umgehen, dass wir ständig Schwachstellen in unseren Softwareprodukten haben, dass auch unsere Softwarelieferkette ständig angegriffen wird. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, na gut, okay, wir haben jetzt irgendwie eine ziemlich große Bedrohungslage, was können wir denn jetzt eigentlich tun? Die Lösung ist eigentlich ganz leicht. So, wir machen einfach DevSecOps vernünftig, überall. So, also das ist jetzt zum Beispiel eine Methodik, wie ich versuche, dem Ganzen Herr zu werden. So, DevSecOps versucht jetzt letztendlich so ein bisschen den Shift Left umzusetzen. Der Shift Left ist ein Buzzword. Wir versuchen, die Identifizierung von Schwachstellen oder die Sicherheitsüberprüfung nicht erst vielleicht in der Betriebsumgebung zu machen, um dann die gesamte Software wieder zurückzuholen und zu sagen, naja gut, das müssen wir nochmal neu machen, so, da müssen wir anpassen, sondern ganz im Gegenteil, wir versuchen das Ganze bereits während der Entwicklung ständig. Ständig überprüfen wir unsere Software nach Sicherheitslücken. Das kann sowas sein wie eine Dependency Analysis, so, das geht dann in Richtung CVE-Analyse. Das ist aber auch sowas wie ein Secret Scanning. So, also auch hinter SolarWinds, hinter dem Angriff, steckte ein geleaktes Secret in einem GitHub-Repository. So, das war das Secret das war das Passwort für den FTP-Server. So, und so kamen die Angreifer dann dahin, das überhaupt zu kompromittieren. Genau, das, was DevSecOps von uns auch noch fordert, ist, wir sollen ein vernünftiges Vulnerability-Management machen, gegebenenfalls auch ein Alerting, wenn irgendwie so ein Angriff passiert. So, es geht sehr stark auch in die Richtung, wir wollen schnell reagieren können, wenn etwas passiert. Wir sind auch bei einem Open-Source-Risk-Assessment, so, das heißt, dass wir ständig vielleicht auch überprüfen, naja, Sekunde mal, was für Libraries benutzen wir da eigentlich, verändert sich da gerade irgendwas, so, sind da irgendwie gerade komische Aktivitäten unterwegs. Dann auch das Threat-Modeling mit T. Und Secure Coding wird da auch gefordert. Das ist nur so ein kleiner Ausschnitt, was DevSecOps von uns möchte. Sehr, sehr hehre Ziele und sehr, sehr schwer und kompliziert umzusetzen. Wir sind in Richtung AppSec, sind wir auch immer irgendwie verbunden mit der Compliance. So, die Compliance fordert jetzt von uns auch immer mehr. So, wir haben den Cyber Resilience Act, der fordert ein Schwachstellenmanagement. Wir haben die ISO 27001, die fordert einen sicheren Softwareentwicklungsprozess. Das heißt, wir sind durchaus, das, was wir uns mit DevSecOps quasi anschauen, sind wir durchaus auch immer mal im Bereich der Compliance. So, also AppSec ist so steht irgendwie so ein bisschen dazwischen. So, wir brauchen irgendwo den Softwareentwickler, der Schwachstellen gegebenenfalls bewerten kann, der gegebenenfalls ein SQL Scanning durchführen kann, der vielleicht auch einfach mal sagen kann, das ist ein Test-Token, so, das ist kein Produktionstoken, so, das ist irrelevant. Ne? Wir brauchen quasi die Insights des Softwareentwicklers. Gleichzeitig haben wir aber auch die Anforderungen der Compliance. Genau, hier nochmal irgendwie schön aufgefasst, so das Dilemma mit dem Shift Left. Wir sprechen davon, der Softwareentwickler muss jetzt sehr viel mehr tun, so, der muss auch noch sowas bewerten irgendwie und der muss auch die Security-Checks durchführen, der muss auch fixen. Häufig sind Softwareentwickler, liegen die Interessen gegebenenfalls woanders. So, vielleicht sind Softwareentwickler auch überfordert, jetzt in so einem Open Source Security Landscape zu navigieren. Es gibt sehr, sehr viele Scanner, so, die ich irgendwie verwenden kann. Jetzt ist so die Frage, welchen wähle ich denn jetzt aus? So, und grundsätzlich ist es auch eigentlich ganz selten so, dass der Softwareentwickler die ganze Zeit rumsitzt und sich langweilt. So, also das sind zusätzliche Aufgaben, die nochmal oben drauf kommen. Und das Ganze unter dem Brennglas der Compliance, nachdem das alles getan wurde, dann auch noch dokumentieren, bitte. So, das ist so ein bisschen das Dilemma damit, wieso sich DevSecOps auch schwer tut, wieso es schwerfällt, das umzusetzen vernünftig und diesen Anforderungen gerecht zu werden. Genau, dann kommen wir zu unserer Vision, so, was wir mit DevGuard verfolgen, so, mit unserem Open-Source-Tool. Genau, und das ist letztendlich nichts weniger als everyone should be able to develop secure software. So, weil dann kommen wir erst und nur erst dann kommen wir dahin, dass wir das von DevSecOps geforderte Prinzip everyone is responsible for security überhaupt vernünftig umsetzen können. So, wir müssen die Leute mitnehmen. So, genau, das Zitat kommt von Shannon Leeds, sie ist Gründerin der DevSecOps Foundation. Genau. Jetzt, ich will euch einmal so ein bisschen die Kernfeatures vorstellen, so was wir uns überlegt haben, was wir irgendwie so dachten, hey, ist irgendwie eine mega Idee. Genau, das, was ein bisschen schade ist, im Moment haben wir noch kein AI da drin, so, wir sind aber aktiv auch auf der Suche nach Contributions, wie wir es jetzt endlich schaffen, da richtig viel KI, irgendwie brauchen ein Chatbot oder sowas, so, wie wir richtig viel KI auch noch in das Tool reinkriegen. So, genau, Das erste Feature ist das DevSecOps Pipeline Setup. So. Wir sind bei der Lemon Tree auch als Beratungshaus tätig und gehen in Unternehmen rein und ganz häufig ist es so, dass es fängt schon schlicht und ergreifend damit an, dass man gar nicht weiß, okay, was muss ich denn tun, was muss ich denn scannen? So, was ist denn irgendwie gefordert? Also überhaupt mal zu verstehen, was sind die Steps eigentlich, die jetzt wichtig sind? So, ich muss ein SQL Scanning machen, okay. So. Das ist so das Erste, was wir versuchen mitzubringen. So, wir bringen jetzt nicht irgendwie 27 verschiedene Scanner mit, so, sondern die wir alle selber entwickelt haben. Sondern das, was wir versuchen, ist, wir versuchen das möglichst leicht zu machen, über CI-Komponenten einfach mal direkt eine Referenz quasi einer DevSecOps-Pipeline zu haben. So, die sich dann aber auch sehr nach Belieben irgendwie anpassen lässt. Also am Ende sind es Reusable Workflows bei GitHub und es sind CI-CD-Components bei GitLab, aber die einfach erstmal so einen ersten Einstieg geben. So, schon mal das erste Basisset, okay, das sind jetzt, wir liefern da auch ein Default-Set an Scannern mit. So, ich bin zu schnell. Ja, wir liefern da auch ein Default-Set an Scannern mit. Das heißt, ich kann mir das vorstellen, ich binde das einmal bei mir ein, ich habe irgendwie wenige Zeilen an Code und bin schon dabei, dass ich tatsächlich eine gesamte DevSecOps-Pipeline habe, erstmal mit Default-Scannern. So, das ist Trivi, um eine SBOM zu generieren, das ist SEMGRAP für eine SAST-Analyse, das ist GitLeaks zum Beispiel für SQL-Scanning. Also das heißt, da setzen wir schlicht und ergreifend einfach auf bestehende Open-Source-Tools. So, also wir wollen jetzt nicht hingehen und irgendwie den nächsten Scanner entwickeln, ganz im Gegenteil. Es geht viel, viel eher darum, die vernünftig in Reihe vielleicht auch zu schalten. Genau, damit beantworten wir dann so die ersten Fragen, so was muss ich eigentlich tun und auch die Frage vielleicht, welcher Scanner hilft. So, die Vision ist, dass wir irgendwann dahin kommen, dass es wirklich quasi wie so eine kuratierte Liste von Scannern ist. So, also im Moment ist es so ein Basisset, okay, die funktionieren in den meisten Umgebungen, es gibt aber immer wieder Scanner, die für andere Programmiersprachen dann noch besser funktionieren. Irgendwann wollen wir dahin kommen, dass es tatsächlich eine kuratierte Liste ist, genau. Und hier nochmal, wir entwickeln die nicht selber, sondern wir versuchen viel, viel eher da so zu helfen, zu navigieren. Was gibt es überhaupt? Was für Tools gibt es auch überhaupt? Genau, das Schöne dabei ist auch, dass am Ende diese Scanner produzieren S-Bombs entweder oder sie produzieren, wenn wir uns den Code selber anschauen, SQL Scanning zum Beispiel, produzieren die sogenannte Sarif Reports. So, und das ist einfach so ein Standard, der da übernommen wurde. Einfach jeder oder die Unterstützung für diese Sarif Reports ist sehr, sehr groß. Das, was wir am Ende einfach haben, ist, wir haben eine API für eine S-Bomb, da kann ich eine S-Bomb reinschieben oder einen Sarif Report. So, das ist die ganze Idee. So, ob der jetzt von unserem Default-Set generiert wurde oder man hat einen eigenen Scanner, der ist schon battle-tested irgendwie im Unternehmen und genau den will man benutzen, ist vielleicht auch eingekauft, kann man den ohne Probleme einmal da dran schließen. Genau, das, was ich dann erreiche, ist, ich erreiche dann ein zentrales Vulnerability-Management. So, das heißt, hier ist auch ein Screenshot von DevCard, wie das aussieht. Ich habe dann hier die Möglichkeit, ich sehe dann hier einfach so eine Liste, okay, das sind die ganzen CVEs, die gefunden wurden, ich kriege die irgendwie in der UI dargestellt. Das Ganze habe ich einmal für Dependency Risk, also jetzt wirklich, wenn ich eine Dependency-Analyse gemacht habe mit bekannten CVEs, die existieren. Ich habe das Ganze aber dann auch hier mit Code-Risiken, das heißt, da ist irgendwie ein Secret gefunden worden. So, wir DevGuard geht dann hin und macht für diese Findings wie so ein Lifecycle-Tracking. Also das wird dann jetzt nicht ständig wieder das gleiche Finding öffnen, so, sondern es schaut sich an, naja gut, okay, also den Bubble Runtime CVE, den haben wir bereits das letzte Mal gefunden, den finden wir halt immer noch. So. Also so clever ist DevGuard. Wir sind total eng auch an Git, also auch wir verstehen es, wenn irgendwie mehrere Branches existieren, wir verstehen es auch, wenn eine Pipeline irgendwie mehrere Artefakte vielleicht produziert, dass wir das da irgendwie auch hier schön irgendwie einmal aufgelistet haben. Genau, also hier nochmal so der Abriss. Das Coole ist, dass wir halt wirklich beides haben. Wir haben, wie gesagt, diesen Sarif-Report, wir haben aber auch die gefundenen CVEs. Dann, wir können hingehen, dadurch, dass wir gerade bei CVEs ein S-Bomb-Scanning machen, so, das bedeutet, in der Pipeline wird einfach eine S-Bomb hochgeladen, sind wir in der Lage, diese S-Bomb einfach ständig und immer wieder zu scannen. So, also DevGuard geht jetzt gerade hin und aktualisiert zweimal pro Tag die Vulnerability-Datenbank und danach scannt es alle S-Bombs, die es hat. So ist die Idee. Und das heißt, dann erreiche ich relativ schnell irgendwie auch so ein Alert und kriege das relativ schnell mit, wenn dann so ein malicious Package, wenn dann irgendwie sowas passiert, da gibt es vielleicht ein neues Security Advisory, da gibt es irgendwie vielleicht einen neuen CVE, der bekannt geworden ist, dann erreiche ich genau sowas. Wir sind dann auch hingegangen, also das lässt sich auch irgendwie so filtern, dass ich sage, okay, also alles irgendwie ab CVSS 7 oder sowas interessiert mich, wobei ich das gleich auch noch selber schön kritisieren werde. Das Schöne dabei ist, ich habe dann die Möglichkeit, sogenannte WEX-Informationen bereitzustellen. Also wenn der WEX ist letztendlich nichts anderes als das Ergebnis eines guten Schwachstellen-Management-Prozesses, kann man sich so vorstellen, ich habe einfach eine JSON-Datei, am Ende ist es eine JSON, und da steht drinne, jo, also wir haben diesen CVE, aber das ist ein False Positive tatsächlich. So, oder wir haben diesen CVE, das stimmt und wir sind wirklich davon affected. Oder wir haben diesen CVE, wir gucken uns das gerade an. So, also das sind genau diese Dinge, die da einfach Compliance von uns fordert, dass wir das, und das können wir dann hier auch sehr schön bereitstellen. Das sind letztendlich API-Endpunkte, ne? Der liefert eine JSON aus, das ist nichts Wildes. So, aber ist schon ziemlich cool, dass ich dann hingehen kann und auch meinen Kunden oder meinen Nutzern irgendwie diese WEX-Informationen bereitstelle, die dann einfach auch meine Informationen während des Assessments mit transportieren. Genau, das, was dabei besonders ist, ich will noch einmal ein bisschen tiefer damit eingehen, wie Vulnerability Management überhaupt funktioniert und was für CVEs wir überhaupt finden und was für Fragen wir uns eigentlich stellen. Ich habe hier einmal, das ist das DevGuard Web. DevGuard basiert auf React.js, zumindest das Frontend. React.js hat jetzt lib.a als Abhängigkeit und in lib.b da unten wurde jetzt tatsächlich ein CVE gefunden. So, also das ist jetzt erstmal der Zustand, das Szenario, was wir uns anschauen. Wir haben natürlich noch sehr, sehr viel mehr Abhängigkeiten. Ne? Das ist jetzt nur wirklich ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Das Erste, was ich habe, ist, ich kriege es schon mal mit wenigstens. Das ist schon mal super cool. Ich verstehe, ich habe ein CVE, libb ist tatsächlich affected. So, das ist schon mal die erste Erkenntnis. Die nächste Frage, die ich mir stellen muss, ist, naja, wenn libb jetzt affected ist, ist lib.a eigentlich auch affected? Werden da wirklich die vulnerablen Funktionen wirklich benutzt? So, oder ist es vielleicht auch, wir können uns vorstellen, ich habe vielleicht die Log4Shell-Schwachstelle bei mir drin, aber ich calle niemals den Logger mit irgendeinem User-Input zum Beispiel. So, das ist so eine schöne Information, dann wäre das ganz klar, ich bin eigentlich von Log4Shell nicht affected, so wie ich gerade die Log4j-Bibliothek benutze. Genau, das heißt, wir müssen uns diese zweite Frage stellen. Also wir müssen uns diese Frage stellen, okay, wenn die affected ist, ist die affected? Und wenn dann die affected ist, ist eigentlich React.js affected? Und wenn React.js affected ist, benutze ich dann die vulnerablen Funktionen? Bin ich dann auch affected? Ich muss dieses Assessment durchführen. Der Einzige, der darauf eine Antwort geben kann, zumindest für das, ist der Softwareentwickler selber. So, wir haben hier verschieden schwere Fragen zu beantworten. 2 und 3 sind super schwer. So, 2 und 3, ich habe keine Ahnung, wie LibA das benutzt. Soll ich mir jetzt LibA angucken? So, soll ich mir jetzt angucken, werden da alle, wird da die vulnerable Funktion aufgerufen oder nicht? Ich weiß vielleicht, ich muss mir danach die Frage stellen, naja gut, okay, wenn jetzt LibA affected ist, dann muss ich mir jetzt auch noch React.js angucken, den Source Code, und gucken, okay, bist du eigentlich vulnerabel oder nicht? Und ganz danach habe ich die Frage, wenn React.js affected ist, benutze ich dann die vulnerablen APIs? So, und das ist eine Frage, die den Softwareentwicklern sehr, sehr viel leichter fällt. So, also ich kann sehr, sehr viel leichter eine Aussage darüber treffen, wie benutze ich denn meine direkte Abhängigkeit, als eine Aussage darüber treffen, naja, wie benutzt denn meine Abhängigkeit irgendeine transitive Abhängigkeit, so, weil den Code habe ich schlicht und ergreifend nicht produziert. Den Code, ob ich das benutze, das habe ich programmiert, so, das weiß ich. So, und das zeigt auch wieder sehr schön, wieso AppSec ein Querschnittsthema ist, weil wir da auf jeden Fall mal wen fragen müssen, der das entwickelt hat. Die Idee, die uns dann gekommen ist, oder das, was wir versuchen, so ein bisschen nach vorne zu treiben, ist das Crowdsourced Vexing. So, es ist ja jetzt, wenn ich mir diese Fragen stelle, okay, ist jetzt diese Dependency vulnerable und die ist auch, ist die jetzt vulnerable? Wenn ich diese harten Fragen mich einmal gefragt habe und dafür eine Antwort gefunden habe, dann kann ich diese Informationen ja auch teilen. So, also ich mache ja nur, ich stelle mir eine Frage und ich beantworte eine Frage über nicht den Code, den ich selber geschrieben habe, sondern über diese Dependency. Und die Antwort auf diese Frage, wenn sie nicht affected ist, gilt exakt genauso für irgendjemand anders. So, also auch wenn AngularJS benutzt auch hier diese Dependency, dieser Teilbaum hier ist gleich. Hier bin ich einmal hingegangen und habe gesagt, naja, also die vulnerablen APIs werden da gar nicht benutzt in dem Moment. Dann werden die vulnerablen APIs hier auch nicht benutzt. Das ist exakt die gleiche Library. So. Genau, und das ist so ein bisschen das, was wir versuchen quasi, dass man hingeht und dieses Vulnerability Assessment versucht zu teilen, so, dass wir uns die Arbeit sparen können in gewisser Weise. Im besten Fall ist es so, dass wir von dieser Dependency direkt die Wechselinformation bekommen. Wenn wir da natürlich direkt den Entwickler haben, der sagt, pass mal auf, ich bin affected oder ich bin nicht affected, das ist natürlich der Best Case. Der Best Case ist, diese Person gibt uns direkt die Wechselinformation ganz genau und sagt ganz klar, ja, affected oder nein. So. In einem anderen Case, gut, angenommen, wir haben jetzt diese Informationen nicht, dann reicht es mir vielleicht, dass 27 andere Unternehmen gesagt haben, nee, also die ist nicht affected. So, das aber immer dann wieder, toi, 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 da lügt keiner von. So. Ne, muss man dann immer wieder so, also ist vielleicht auch einfach in der Priorisierung eine andere. Ne? Dann gucke ich mir den vielleicht einfach später an. Genau, hier gibt es ein schönes Statement von der FIRST-Organisation. Die Organisation FIRST ist dafür zuständig, überhaupt den Spec von CVEs herauszugeben und auch den Spec von CVSS. Das, was ganz häufig so ist, ist, dass Unternehmen hingehen oder dass man selber hingeht und einfach sich anschaut, naja gut, ist das jetzt eine kritische Schwachstelle oder ist das eine Schwachstelle, die mit High bewertet ist oder ist das eine Schwachstelle, die vielleicht nur eine Medium Severity hat oder sowas? Dann übersetze ich diesen CVSS-Wert direkt in ein Risiko, weil das die Compliance fordert von uns, wir machen Risikomanagement, so, und wir übersetzen den CVSS-Wert einfach CVSS gleich Risiko. So, das ist das, was häufig passiert. Die FIRST, die das selber rausgibt, sagt ganz klar, macht es nicht. So, und das ist zumindest das, was die FIRST sagt, ist aber auch sehr schwer, wenn ich immer hingehen muss und jeden einzelnen CVE dann gegebenenfalls um meine Informationen, auch meine Umgebung anreiche. So, vielleicht, ich möchte gegebenenfalls einmal, nur ein einziges Mal sagen, also meine Anwendung hat jetzt, was das Integrity Requirement gegebenenfalls angeht, hat meine Anwendung jetzt nicht so hohe Anforderungen, meine Anwendung ist nicht im Internet, ganz genau. So, und das ist genau das, was wir versuchen. Wir integrieren einfach noch mehr Daten. So, also nicht nur die CVE-Daten und den CVSS-Score, weil CVSS nicht gleich dem Risiko ist, sondern wir gehen auch hin und man gibt initial einmal an, naja, wie sieht meine Umgebung aus? Und dann wird das einfach automatisch nachpriorisiert. Also auch da hinter diesem Algorithmus, dann gibt es sowas, das heißt dann CVSS-BE, das steht für Base, das steht für Environment. So, dann gehe ich da hin und kann das schon mal nachpriorisieren, kann schon mal sagen, naja gut, in meiner Umgebung sieht es so aus. Das geht dann auch so weit, dass ich mir angucken kann, gibt es denn existierende Exploits? So, diese Verrechnung, wie das passiert, wie man zumindest zu dem CVSS-BE kommt, wie man auch zu dem CVSS-BTE kommt, das ist dann noch mit Thread drinne nachpriorisiert, das ist dann wieder von der First. So, also da gibt die First einfach ganz klar den Algorithmus vor, wie das zu passieren hat. Genau, zusätzlich kommt dann auch noch sowas dazu, wir gucken uns die Exploits an, gibt es irgendwie auf GitHub irgendwelche POCs vielleicht, so irgendwie Proof of Concepts, gibt es vielleicht in der Exploit-DB bereits Exploits, auch das ist natürlich super aussagekräftig dafür, wenn ein Exploit zum Beispiel, wer kennt das Metasploit-Framework? Ja, wenn da ein Exploit drin ist, dann wird der deutlich mehr ausgenutzt, als wenn nicht. So, das ist da ganz spannend. Das Schöne dabei ist, dass sich total viele CVEs, das zeigt hier so ein bisschen dieses Senkel-Diagramm, dass sich total viele CVEs runterpriorisieren lassen. So, es ist einfach, dann wird auf einmal ein kritischer, wird auf einmal nur noch zu high. Aber ein high wird gegebenenfalls auch mal zu kritisch. So, also das heißt, wir priorisieren einfach nach. So, auch das machen wir zweimal am Tag, also das ist die gleiche Datenbank, wo die Informationen drin stehen. Und priorisieren danach und kriegen das mit, wenn irgendwie ein Exploit jetzt bekannt geworden ist und so. Und dann geht es vielleicht dann auch dazu, dass ein CVSS oder der Risikowert einen gewissen Threshold übersteigt und dann wollen wir diesen CVE jetzt tatsächlich fixen. Genau, weiter zur Dependency-Analyse. Das, was bei Dependencies auch super spannend ist, sind die Licenses, so sind die alle OSIO-proof, so auch da gibt es von Compliance-Seite immer wieder Themen. Okay, passen die ganzen Lizenzen eigentlich dazu, wie ich mein Produkt vielleicht vertreibe? Wo sitzt es eigentlich im Dependency-Tree? Wir gehen auch hin und aggregieren die OpenSSF-Scorecard. So, das geht dann so ein bisschen in diese Richtung. Wir versuchen einen Open-Source-Risk-Assessment, sodass wir versuchen auch da wieder mehr Daten zu aggregieren, um irgendwie eine Aussage darüber zu treffen, wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass die Library angegriffen wird oder nicht. Ich finde es total erschreckend, also auch als wir DevGuard entwickelt haben, niegelnagelneues Tool, so, erster Commit irgendwie, weiß ich nicht, ist ja ein halbes Jahr, irgendwie sowas zu dem Zeitpunkt dann. Und man guckt sich diese Tabelle an und da sind Libraries, also Libraries werden da benutzt, die sind das letzte Mal gepublished, irgendwie 2018. So, da, was zur Hölle? So, also das gibt nochmal so eine ganz anderen Blick irgendwie auch auf die eigene Software. Es ist auch total spannend, sich die GitHub Stars, Forks und Issues anzugucken. Auch da liefern wir dann einfach diese Informationen mit aus. Und auch da ist es einfach super spannend, sich das anzuschauen, einfach ein bisschen mehr Informationen über die Pakete zu bekommen, die ich denn in meiner Software so verwende. Genau, das Ganze funktioniert aber alles nicht ohne den Softwareentwickler. So, und der Softwareentwickler will eigentlich auch kein neues Dashboard haben und der hat sowieso viel zu viel zu tun. Und das Ziel hinter DevGuard, was wir verfolgen, ist auch, dass der Softwareentwickler DevGuard niemals sieht, zumindest nicht die DevGuard UI. So muss das Tool irgendwie funktionieren. Das heißt, das, was wir gebaut haben, ist einfach eine Integration mit GitHub und GitLab im Moment und auch mit Jira-Tickets. So, wir haben jetzt auch eine Integration zu Jira. Ich gehe einfach hin und ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Finding. Hier sehen wir jetzt ein schönes Finding, was aber jetzt ein Code-Risk-Finding ist, kein CVE. Und ich habe einfach die Möglichkeit, automatisiert Tickets dann halt in dem GitHub-Repository zu erzeugen oder in dem GitLab-Repository. So, und habe dann darüber in gewisser Weise auch direkt, kriegen meine Entwickler das mit. Ah, da ist ein kritischer CVE, den müssen wir jetzt auf jeden Fall fixen. So, der hat ein hohes Risiko. Und dann geht hier einfach, hier schön zu sehen, auf GitHub oder GitLab ein Ticket auf. Da sind alle Informationen dann einmal drinne, die der Entwickler gegebenenfalls braucht für das Assessment und hat dann da die Möglichkeit, mit sogenannten Slash-Kommandos mit zu interagieren. Das heißt, er kann dann da so ein Slash-Accept schreiben und sagen, naja gut, das Risiko müssen wir akzeptieren, wir sind tatsächlich davon betroffen, aber unter den und den Gesichtspunkten geht es nicht anders. So. Dann machen wir die Compliance glücklich, wenn wir das tun. Wir können auch Slash-False-Positive sagen, können sagen, naja gut, okay, also der CVE wird oder die Library wird so in der Form eigentlich überhaupt nicht benutzt. Genau, ich habe quasi einfach, man gibt dem Entwickler so in seinem eigenen Tool sehr schön wieder die Kontrolle zurück und bindet ihn mit ein, dass er das Risk Assessment selber machen kann. So. Und das möglichst schlank einfach mit GitHub-Tickets. Genau, Jira, GitLab und GitHub sind da so im Moment die Dinge, die wir da unterstützen. Genau, hier sehen wir das Ganze, das ist so ein bisschen das, auch das Lifecycle-Management, das ist einfach so ein Feed. So, also geht einfach so ein Feed runter, was passiert eigentlich mit dieser Schwachstelle, wie wird darauf irgendwie reagiert. Jedes Event wird da gelockt, wenn irgendwie damit interagiert wird mit der Schwachstelle, wenn die Schwachstelle das Risiko gegebenenfalls auch verändert. Wir sehen hier einmal ganz schön, der Sebastian hat hier auch die eigenen Anforderungen geändert und damit wurde das Risiko danach priorisiert, ist dann von der 315 zu einer 355 gekommen, einfach weil er gesagt hat, okay, Sekunde mal, unsere Umgebung hat sich geändert. Genau. Das sind nur ein paar der Tools, die wir mit DefGuard umsetzen, wo wir versuchen, den Softwareentwickler deutlich stärker mit einzubinden. Das Ganze hört dann da nicht auf. Wir entwickeln diese ganzen Tools nicht selber, aber ich halte auch in Toto. Wem ist ein Toto im Begriff, das Tool? Zwei? Drei? Ich finde es super geil. Auch die Doktorarbeit, es kommt aus der Doktorarbeit, auch die Doktorarbeit ist klasse zu lesen. Es ist ein super cooles Tool, so was hat, glaube ich, echt Impact, kann echt Impact haben, ist aber auch wirklich irgendwie schwer zu benutzen und ist irgendwie nochmal das nächste Tool. So hat den Fokus so auch so zwischen den einzelnen Steps. Jetzt verlässt auf einmal meine Software den Build-Server, geht dann zum Package Manager oder was auch immer, geht dann irgendwie zu Docker Hub oder keine Ahnung, das zu schützen. So, ist super klasse, ist aber auch wirklich schwer irgendwie einzusetzen und das Ganze versuchen wir mit zu implementieren. Also wenn man einmal so die Pipeline hat und den Zugriff darauf, dann kann man das sehr schön machen. Das Gleiche gilt für Salsa. Salsa versucht wieder was sehr Ähnliches, versucht auch die Software-Lieferkette abzusichern. Auch das ist irgendwie ein schönes Tool. Am Ende geht es dann hin zu Attestations. Ja, Attestations ist ein Begriff. Container Attestations. Ist auch, da kommen wir irgendwann hin. So, also dann geht man in Richtung Compliance as Code. Also die Vision ist wirklich, dass wir es schaffen, unsere Software einfach mit ganz vielen verschiedenen Beipackzetteln auszuliefern. So, wir liefern unsere Software aus mit ganz, ganz vielen verschiedenen Beipackzetteln. In einem Beipackzettel steht dann zum Beispiel drinne, naja, also die Software hat einen CVE, der hat den CVSS-Wert 9, so, und es ist ein Exploit bekannt. Auf der anderen Seite, in der Produktionsumgebung oder in der Umgebung, wo die Software dann läuft, habe ich dann die Möglichkeit, in Code einfach festzuschreiben, also in keinem dieser Beipackzettel darf drinnen stehen, es gibt einen CVSS-Score über 9, so, und dann kommt man so in diese Richtung Compliance as Code. Genau, vielleicht einmal ganz schnell. Das Ganze ist in Go entwickelt, primär das ganze Backend. Wir benutzen TypeScript, Next.js, liefern das Ganze in Containern aus. Uns kann man auch selber hosten. So, wir haben eine Docker Compose, wir haben einen Helm Chart, so, dass man das mal ausprobieren kann. Basiert auf React.js und wird auf GitHub entwickelt. So, wobei ich da nicht so ganz sicher bin, jetzt wo der GitHub CEO ja weg ist, ne? Ob das so bleibt. Vielleicht gehen wir zu Codeberg oder so. Hier einmal noch zur Architektur. Also wie gesagt, wir haben tatsächlich nur SBOM und Serif. Das ist alles das, was DefGuard verstehen kann. Es gibt eine DefGuard CLI. So, die tut nichts anderes, außer das zu signieren. Also auch das kann man nachimplementieren. Das ist einfach HTTP Message Signing. Da gibt es ein RFC zu. Da habe ich auch während meiner Studienzeit mal ein Referat zugehalten zu genau diesem Thema und mache dann noch ein Secret Filtering. Also wir versuchen irgendwie auch in so einem SaaS Report sind gegebenenfalls Code Snippets drin. Wir versuchen Secrets einfach rauszufiltern. Genau. Das sind die Datenquellen, mit denen die wir aggregieren im Hintergrund. GitHub Exploits, Debian Security Advisories, OpenSSL Scorecards, OSV, die Open Source Vulnerability Database, ExploitDB, Exploit Prediction Scoring System. Also da gibt es einfach sehr, sehr viele Datenquellen. Die sind alle super cool, ist aber auch super aufwendig, die zu synchronisieren und reicht eigentlich auch, wenn man das einmal macht und dann quasi in so einer Plattform. Ein bisschen zur Roadmap, also wir haben es geschafft, zur FrostCon das erste Beta-Release fertig zu bekommen. Also wir sind jetzt alle so sicher und guter Dinge, dass der Bums funktioniert und ausprobiert werden kann. So. Aber gibt es da Fehler und das, was wir effektiv suchen, sind auch Leute, die da irgendwie auch Lust drauf haben, das mal auszuprobieren, mal Feedback zu geben, mal zu sagen, boah, das ist ja volle Möhre Kacke, so, weil das passt überhaupt nicht. Da einfach ein bisschen Feedback auch von der Community zu bekommen. Wir versuchen in Richtung ITSA und Smart Country Convention und sowas das erste Stable Release zu haben. Und 2026 visieren wir dann mal das Thema Compliance as Code an und auch Reachability ist auch ein super spannendes Thema, auch Thema meiner Masterarbeit, mega. Genau, also das überspringe ich mal. Genau, also das, was wir uns wünschen oder das, was klasse wäre, was wir aktiv suchen, sind eben genau solche, die das mal ausprobieren, mal gegebenenfalls bei sich in der Umgebung deployen, über Helm, über Docker, wie man das möchte, so einfach mal das ausprobieren. Wir haben auch eine SaaS-Variante, da hängt auch im Moment noch, muss man sagen, keine Paywall vor, weil wir halt in der Beta sind, so wir suchen halt einfach Feedback, so, aber da kann man natürlich auch dieses Crowdsource-Wechseln gegebenenfalls deutlich besser auch mal ausprobieren, wenn dann da einfach mehr Leute mitmachen. Ganz genau, wir freuen uns auf Issues, wir freuen uns auf Feature-Requests, ganz genau. Wir haben auch eine GitHub-Seite, da sind ein paar Issues, also falls wirklich einer auch Lust hat, irgendwie da mal zu contributen, sich das auch mal im Code anzugucken. Wir haben da extra das Label Good First Issue, so wie GitHub das halt macht. So, wir haben uns da extra auch im Vorfeld ein paar Tickets ausgesucht, wo wir gedacht haben, okay, hey, ist vielleicht ein ganz cooler Einstieg, so, wenn man da Interesse hat, irgendwie aktiv dran mitzuarbeiten. Genau, vielleicht einmal noch ganz kurz so zum Abschluss nochmal so die Kernfeature zusammengefasst. Wir sind in Richtung Continuous Vulnerability Management unterwegs, viel WEX, auch CSRF, Common Security Advisory Framework und sowas, das alles spielt da viel rein. Wir versuchen auch dafür APIs bereitzustellen. Grundsätzlich geht es viel darum, das Gap zwischen Dev und Compliance auch zu schließen. So, da gibt es ein gewisses Gap, da muss es mehr Austausch geben. Das versuchen wir damit, das ist das, was die Compliance fordert, dieses Schwachstellenmanagement. Und das versuchen wir hier wirklich anzuvisieren. Und dann irgendwann, unsere Vision ist, daneben, dass man sichere Software entwickeln kann, auch, dass man das automatisiert überprüfen kann, ob diese Software sicher ist. Genau, das war's. Ich freue mich auf Fragen.
Ja, Tim, danke für den Vortrag. Und wo wir bei Fragen sind, ich nutze gerade mal die Gelegenheit, du sprachst gerade gegebenenfalls vom Umzug auf Codework. Ja. Das heißt, an der Stelle müsstet ihr eine neue API implementieren, weil Forgeo habe ich jetzt noch nicht gehört, oder?
Ja, da geht es ja vor allen Dingen darum, wo wir das entwickeln. Also wir sind schon sehr stark in Richtung digitale Souveränität und eigentlich sollte es europäisch sein. Eine super Contribution wäre auch die European Vulnerability Database. Die haben wir im Moment noch nicht. So, das wäre klasse. Die läuft auf Azure übrigens, Fun Fact. Aber es wäre trotzdem cool, die zu haben. Also auch das wäre eine klasse Contribution. Und da geht es viel auch um die Art und Weise, wie wir DevGuard entwickeln. So, also jetzt gerade auch mit GitHub. GitHub ist ja natürlich so das Tool der Wahl, wo man irgendwie da schön gemeinsam auch eine Open-Source-Community versucht aufzubauen. Genau, aber ich meine, ich visiere da auch Codeberg an oder sowas. Also wo auch immer es hingeht. Ja.
Gut. Frage aus dem Publikum?
Hi. Vielen lieben Dank für den Vortrag. Ich habe zwei Fragen, wahrscheinlich noch viel mehr, die komme ich dann später auf dich zu. Die erste wäre, kannst du kurz einen Überblick geben zu The State of WEX Sharing sozusagen? Gibt es da schon irgendwelche ersten Ansätze? Denn wenn immer jeder Tool-Vendor sein eigenes Süppchen kocht, dann wird es nie gut im Endeffekt. Und die andere Frage wäre, was ist eure Vision? Ihr seid ja eher jetzt aus der Beratung, glaube ich, als Lemon Tree. Jetzt baut ihr da ein Produkt. Wie viele Leute sitzen an dem Produkt? Wenn ich sage, ich will das gern ausprobieren, will ich auch wissen, wie zukunftsfähig ist das, wenn ich das am Ende unseren Kunden, wir sind auch Software-Dienstleister und wir haben DHL und andere Kunden, wenn ich dem Tool unterschiebe, was eigentlich geil ist, aber 3 Monate später vielleicht irgendwann wieder die Luft draußen ist, ist auch schade. Also würde mich auch deine Vision oder eure aktuelle Manpower interessieren?
Zur ersten Frage mit diesem Crowdsourced-Waxing und jeder bietet wieder irgendwo anders sein Wax an, gegebenenfalls. Da gibt es genau dieses CSRF-Framework, Common Security Advisory Framework. Da ist auch das BSI dran beteiligt, also die sind ein sogenannter Common Security Advisory Lister so im BSI. Das heißt, das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Also die Idee dahinter ist tatsächlich so, dass dieser Wax dezentral passiert. So. Also das heißt, es wird diese verschiedenen APIs geben, das wird dezentral sein, so dass jeder Anbieter tatsächlich selber seinen Wax bereitstellt als API. Es wird aber, wie jetzt das BSI zum Beispiel, es wird Entitäten geben, die einfach eine JSON bereitstellen, die auf alle zeigen. So, das heißt, ich kann auch das wieder so aggregieren. So, das Crowdsource-Vexing, was ich hier vorgestellt habe, quasi in DevGuard selber drin, im Moment funktioniert das organisationsübergreifend. Also wir sind jetzt noch nicht, wir haben uns jetzt noch davor gescheut, quasi zu sagen, also du gehst in DevGuard hin und erstellst dann da, wie auch in GitLab das ist, so deine Organisation. In dieser Organisation, so wenn du mehrere Softwareprojekte hast, da teilst du alle deine Schwachstellenmanagement-Informationen. So, also das heißt, du wirst die Informationen bekommen, naja, in einem anderen Projekt habe ich das bereits akzeptiert oder in einem anderen Projekt ist es ein False Positive. So, da sind wir jetzt noch nicht dabei, dass wir wirklich miteinander sprechen, quasi organisationsübergreifend. So, das ist zugegebenermaßen, ist das vom Feature her jetzt eigentlich nicht sonderlich aufwendig, das zu implementieren. Da geht es jetzt auch eher so in diese Richtung, wir brauchen Nutzer, wir brauchen überhaupt, wir brauchen ein paar Organisationen, die das Ganze ausprobieren, um das auch dann evaluieren zu können. So. Zu der zweiten Frage, wie groß wir sind tatsächlich ein relativ kleines Unternehmen aus Bonn. Wir sind jetzt gerade dabei, zu wachsen. Jetzt gerade ist die Manpower bei 9. Das heißt, wir sind schon so, dass wir Vollzeit an diesem Tool arbeiten. So, also das heißt, wir fahren durchaus zweigleisig, du hast recht, also wir sind auch irgendwo in der Beratung tätig, die für uns total hilfreich ist und total viele Einsichten gibt, weil man natürlich in viele Unternehmen reingeht und sich genau diesen Prozess anguckt, ne, und sich genau das anschaut, okay, Sekunde mal, was läuft bei euch eigentlich schief? Also daher kommen auch sehr, sehr viele dieser Ideen und dann dieser Gedanke, naja, also das muss ja eigentlich irgendwie besser funktionieren und am besten, und eigentlich kann es nur Open Source funktionieren, weil auch Security. Genau, also wir sind da durchaus dabei und haben da ein großes Interesse daran, das auch weiterzumachen. Im Moment sind wir, wie gesagt, in der Beta-Phase, das heißt, wir sind jetzt eher so in diesem Try-Out, so funktioniert das alles. Wir haben jetzt auch die ersten Kooperationen irgendwie, wo das Tool auch mal in was größer eingesetzt wird. Aber wir sind jetzt erstmal in so einer Try-Out-Phase. Also wahrscheinlich jetzt dem Kunden das vorzustellen und zu sagen, DHL, bitte benutzt es doch, das ist ein klasse Tool für eure Produktionssysteme. Ich glaube, zugegebenermaßen, so weit sind wir noch nicht so, sondern ganz im Gegenteil, vielleicht ist es da mal spannend, hey, das könnte cool sein, da entwickelt sich irgendwie was, das macht irgendwie Sinn, lass uns das mal ausprobieren, hier vielleicht auch in dem Kontext, in einem ganz kleinen Pupsi-Projekt, wo das auch jetzt nicht schlimm ist, wenn da irgendwie was Dramatisches dann auf einmal schief läuft. Da würde ich sagen, stehen wir so.
Ja, moin. Erstmal danke für den Vortrag. Ich habe eine etwas komplexere Frage, die ich zusammenfassen kann als, habt ihr darüber nachgedacht, wie ihr das NPM-Audit-Problem fixt bei euch?
Weil das so viele False Positives produziert?
Ja, unter anderem, aber nicht nur die False Positives, sondern auch das Abstumpfen der Leute, die es hinterher umsetzen sollen. Weil das, was du jetzt erzählt hast, ich sitze so ein bisschen zwischen den Stühlen auf der Arbeit, und das, was du erzählt hast, ist jetzt ja eher so die Compliance und wir müssen das alles sichtbar machen für die Manager, damit die Knete rausrücken, damit wir es auch wirklich machen. Die korrekte Reaktion auf, wir shippen ein Produkt mit einem CVE 9 da drin, ist natürlich, habt ihr Lack gesoffen. und genau dieses NPM-Audit-Problem ist halt, dass jetzt, wenn die Manager und aus dem Compliance-Bereich herangehen und in die CI/CD einbauen, dass für jedes Finding, was passiert, auf jeden Fall erstmal ein Issue aufgemacht wird, das jemand sich angucken und bewerten muss. Und du hast sicherlich auch mal so einen Black-Duck-Scan von einem etwas größeren Projekt gesehen, das sind dann erstmal so 1.500 Einträge. das dauert 2 Wochen, dann werden die Dinger einfach alle ungesehen geschlossen. Das kann nicht Sinn der Sache sein, und ihr habt euch bestimmt Gedanken drüber gemacht.
Genau, also das NPM-Audit-Problem oder super mit super vielen CVEs konfrontiert zu sein, da ist genau der Gedanke dahinter, man priorisiert die erstmal vernünftig nach. Ganz viele CVEs kann man dann auch direkt unter den Tisch kehren. So, also wenn ich dann hingehe und mir wirklich das effektive Risiko davon angucke, jetzt nicht nur den CVSS-Wert, sondern mir wirklich anschaue, gibt es einen Exploit dafür oder so, dann kann ich das sehr, sehr stark runter priorisieren und habe dann vielleicht nicht mehr 1.000 Findings, sondern muss mir vielleicht nur noch 100 anschauen, die überhaupt einen gewissen Schwellenwert übertreten. So, und da ist dann genau diese Idee, naja, also wenn ihr jetzt da hingeht in eurem Unternehmen und sagt, wir schauen uns das jetzt an, ob wir vulnerabel sind oder ob wir nicht vulnerabel sind, das ist ja ein Riesenprozess, das ist ja ein super aufwendiger Prozess, und da geht es dann sehr viel stärker in diese Richtung, dass man versucht, diesen Prozess, dass alle ein Teil dieses Prozesses machen. Wir versuchen es, dass die Library-Entwickler genauso, also auch wenn man irgendwie eine Library entwickelt, dass man die Wex-Informationen selber bereitstellt. Das kann man sich dann so vorstellen, man schneidet wirklich Teilbäume ab, die ich betrachten muss, ne? Das heißt, wenn ich einen Wex irgendwie schon mal habe von einer Library, die 10 Abhängigkeiten hat, die alle ein CVE haben und diese eine Library sagt, naja, Sekunde mal, das ist, ich bin von keiner betroffen, habe ich schon super viel Arbeit getan. Also es ist zum einen das Versuchen, dass mehr Library-Entwickler diesen Wex bereitstellen überhaupt und gleichzeitig, wenn sie das nicht tun, dass wir diese Informationen, wenn wir diesen super aufwendigen Prozess machen, so, dass wir uns, ja, dass wir möglichst viele dieser Informationen eben auch untereinander teilen, sodass nur einer für eine Library quasi diesen Prozess macht und die anderen können dann sagen, naja gut, also wenn diese Entität das gesagt hat, es ist nicht affected, dann brauche ich mir diesen Prozess jetzt erstmal nicht machen. So die ganze Idee, das heißt so ein bisschen so diesem NPM-Audit-Problem mit der Crowd zu begegnen, so mit der Crowd und auch mit dem Wex. Was alleine, also ich habe da, ja, also bei NPM zum Beispiel ist es alleine, wenn man sich das von der Reachability anguckt, sind 72% oder 73% False Positives.
Genau, das ist bekannt. Ich meine jetzt, was DefGuard und das Rex-Prozess
tun. Bitte, wenn mit Mikrofon.
Achso, weil damit aufgenommen wird. Sorry. Ja. Sorry, mach das nochmal mit Mikrofon für die Kamera, damit es aufgenommen wird. Die Frage war, wie viel, also ob es realistische Daten gibt, was ein DefGuard jetzt im Gegensatz zu einem NPM-Audit wirklich jetzt an Positives liefert, die nicht False Positives sind und ob das dann hinterher die Menge ist, die man auch noch wirklich realistisch handeln kann.
Das Problem dabei ist natürlich, es geht um die Crowd, ne? Also ich meine, das heißt in dem Moment, wo ich vielleicht, also in DefGuard ist es im Moment so, dass gerade dieses Crowdsource-Vexing, das ist das klassische Plattformproblem, ne? Es ist der erste Ansatz überhaupt, das mal in die Crowd zu verlagern, sodass man sich das mal gemeinsam anguckt. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen kann, hey, pass mal auf, ja, wir haben nämlich 27 Kunden und die haben alle die gleiche Library und ich kann dir jetzt sagen, pass mal auf, am Ende, es hat tatsächlich gut funktioniert, der hat sich 5% angeguckt, der 5%, der 5% und am Ende haben wir uns auch noch 5% angeguckt und dann war gut und das ist viel, viel weniger zu tun. Ich denke, die Chance, dem zu begegnen, gerade weil wir bei NPM so unendlich viele False Positives haben mit 73%, da ist großes Potenzial. Ich kann dir aber nur von einem Potenzial berichten, ich kann dir aber nicht davon berichten, dass es da reelle, schon bereits greifbare Erfolge gibt.
Ja, vielleicht kurz erstmal eine Anmerkung zu meinem Vorredner. Also das Problem habe ich auch auf der Arbeit. Wir haben ganz, ganz viele Vulnerabilities und wir gehen inzwischen hin und sagen, mit der begrenzten Zeit, die wir haben, optimieren wir wirklich auf Patchfähigkeit und gucken, dass die Leute einfach mal automatisiert updaten, weil das Developer echt gut können, anstatt die einzelnen CVE-Listen durchzugehen. Jetzt hätte ich noch eine Anmerkung, woraus auch die Frage noch resultiert. Was wir auch noch festgestellt haben, wir haben relativ früh mit SBOMs angefangen und auch mit den klassischen Tools wie Sift und Gripe und haben dann gemerkt, okay, wir haben immer noch ein Problem mit der Signal-to-Noise-Ratio, was genau False Positives oder falsche Erkennung angeht. Und ich habe mir eine Zeit lang angeschaut, wie Gripe intern arbeitet, wie Sift arbeitet. Und was wir jetzt machen, ganz konsequent, ist, wir sagen, wir versuchen, Scannen zu vermeiden und wir gehen wirklich beim Build hin mit Plugins in dem Build-System und ziehen da die S-Bomb raus, weil die Präzision ist viel, viel höher. Ein gutes Beispiel ist, wenn man sich Maven anguckt, da kann man Profile beim Build haben. Das heißt, am Ende, wenn ich nur die PomXML rumliegen habe, weiß ich nicht mehr, was war gerade aktiv, was ist da reingeflossen. Und gerade auch Java kennt so Tricks wie Shading und irres Zeug, um Bytecode zu verstecken, das man dem Scanner nicht mehr findet. Das resultiert aber daraus, dass wir dann tatsächlich, wenn wir ein klassisches Projekt haben, wo ein Java-Backend drin ist, was ein bisschen HTTP macht und vielleicht auch noch ein bisschen JavaScript ausliefert, dass du ein Stück NPM-Build hattest in einem Job, dann hast du ein Java-Build in einem Job und dann hast du noch ein Container-Build, wo wir auch sagen, wir zapfen lieber die RPM-Datenbank an und dann fallen da 3 S-Bombs raus. Kann euer Tool damit schon umgehen, dass ich sage, ich uploade im Zweifel 3 S-Bombs, die eine möglichst, weil sie eben eine hohe Präzision haben und kann die unter einer Anwendung gruppieren? Habt ihr schon mal in die Richtung gearbeitet?
Also das, was wir bis jetzt unterstützen, also ich könnte zum Beispiel hingehen und könnte diese 3 S-Bombs, das, was auf jeden Fall geht, ich könnte hingehen und diese 3 S-Bombs a priori, ich kann ja auch S-Bombs kombinieren in eine. So, also das geht auf jeden Fall. Das heißt, wenn ich diesen Step würde ich da manuell gegebenenfalls machen. Ich würde ganz klar sagen, okay, Leute, ihr habt da Trivi am Start. So, Trivi liefert überhaupt keine guten Ergebnisse, sondern ich bin der festen Überzeugung, es geht viel, viel besser in diesen Build-Tools. Bin ich auch der Überzeugung von, dass es in den Build-Tools gerade in der Java-Umgebung deutlich besser funktioniert. Das heißt, diese S-Bombs, da könnte ich dann durchaus hingehen und sagen, naja gut, okay, ich habe jetzt mir 3 S-Bombs generiert und ich kann sie in einem zusätzlichen Step, kann ich sie auch kombinieren und dann spätestens hochladen. Das würde ohne Probleme funktionieren. Das, was wir ansonsten auch noch unterstützen, ist halt, wie gesagt, ich kann mir verschiedene Branches oder Versionen angucken. So. Also ich könnte mir auch vorstellen, gegebenenfalls versuche ich so meine 3 S-Bombs da hochzuladen, aber alles, nee, ich würde sie kombinieren. Ich würde sie a priori kombinieren und dann einfach gebündelt hochladen und gut ist. Ich glaube, das wäre da wahrscheinlich so der gangbare Weg.
Gut, weitere Fragen?
Ja. Du hast vorhin das XZ, den Exploit gezeigt. Das war ja Social Engineering Projekt unterwandert sozusagen. Ist es potenziell auch ein Problem für Crowdsourced Vexing, dass das Social Engineering in ähnlichen Dimensionen gefahren werden könnte? Also jemand sagt, ist nicht betroffen, aber in Wirklichkeit ist es betroffen, weil man halt gezielt irgendwie was einschleusen will?
Ja, das ist definitiv ein Problem. Ne? Immer natürlich, du kannst, wenn du versuchst, irgendwie, okay, die Masse entscheidet irgendwie was, ne? Naja gut, wenn genug der Masse halt malicious sind und irgendwie dir überhaupt nicht helfen wollen, das Problem hast du auf jeden Fall immer. Da sind wir jetzt auch gerade aktiv dabei in Richtung, dass wir uns das auch auf einer wissenschaftlichen Ebene angucken. Naja, wie kann ich dem gegebenenfalls irgendwie Herr werden? Was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten? Genau, also ich meine, und dann ist es vielleicht auch so wenig, dass ich das dem Nutzer anzeige, ne? Dass ich dem ganz klar anzeige, pass mal auf, also diese Person oder diese Entitäten haben gegebenenfalls dazugestimmt, die haben vielleicht einen Trust-Score oder sowas, ne? Also irgendwie so in diese Richtung wird es gehen. Dass das System ausnutzbar ist, auf jeden Fall, und wir versuchen dem aber Herr zu werden. Also wir sind uns der Problematik bewusst, und schauen, noch haben wir keine Lösung dafür. So, ganz klar, aber das ist, das schauen wir uns gerade aktiv an, so wie das denn funktionieren könnte.
Ja. Hallo, habt ihr euch Gedanken gemacht über gepatchte Dependencies? Du hattest Debian DSA erwähnt oder Linux LTS Distribution, die oft Backports machen von einem Security Fix, also die Basisversion spielt keine Rolle mehr, weil man muss dann schauen, Debian 7 hat die 7 CVEs gefixt. Und viele Scanner ignorieren das und dann kommt halt nur noch Müll raus.
Genau, also wir sind so gut wie die S-Bomb ist. So, also das heißt, in dem Moment, wo die S-Bomb uns diese Informationen nicht mitliefert, dass es jetzt tatsächlich eine gepatchte Version ist, ab da wissen wir es auch nicht mehr. Also das heißt, bei uns ist wirklich der Eingang genau dieser S-Bomb. Das ist ein Riesenproblem. Also auch wir haben uns natürlich super viel angeguckt, ne, verschiedene S-Bomb-Generatoren. Also das ist ein Zufallszahlengenerator. Ne? Also so viele verschiedene S-Bombs, die du da rausbekommst, egal, wenn du ein anderes Tool nimmst, ist es eine andere S-Bomb. Auf jeden Fall. Ne? Das heißt also, da ist unser Ansatz dagegen, ist ganz klar, das einfach überhaupt nicht zu versuchen, so, sondern hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, wir finden da keine Lösung, die überall funktioniert, wir wollen diese blöden Scanner nicht entwickeln, wir sind der festen Überzeugung davon, dass jede Softwarelandschaft sieht irgendwie unterschiedlich aus, da gibt es bereits Lösungen gegebenenfalls, wie wir es gerade gehört haben, ich habe irgendwie gemerkt, ich versuche es so besser, so funktioniert irgendwie, kommt eine bessere S-Bomb bei raus, da gibt es bereits Lösungen, das, was wir versuchen, ist, wir versuchen möglichst offen zu sein, einfach zu sagen, wenn du eine bessere Lösung hast dafür, dann nimm bloß die, das was wir hingehen, ist, wir liefern nur ein Default-Set, da sind wir wirklich nur dabei, das geht viel, viel eher in die Richtung Awareness zu schaffen, man sollte es tun, so, aber das hat jetzt keinen Anspruch darauf, also da kommt auch das Perfekte bei raus. So, sondern ganz im Gegenteil, das, was da läuft, ist Trivi. So, also so gut wie Trivi ist, wenn Trivi das erkennt, dann können wir es auch oder nicht. Also ja, wir sind nur eine S-Bomb-API.
Hi, ich habe mal eine Frage oder fast eine Bitte. CVEs werden ja nicht weniger, sondern mehr.
Ja.
Und je mehr man scannt, desto mehr findet man auch und so weiter. Und ich sage immer, versuche immer meinem oder den Entscheidern zu sagen, Context matters. Also nicht jede CVE ist auch wirklich ein CVE-Wert und so weiter. Was hältst du jetzt davon? Also ich habe immer den Eindruck, man würfelt irgendwie welche Thresholds und sagt so, ein Critical, okay, über Critical braucht man nicht diskutieren, aber jetzt sind nur 10 Mediums erlaubt oder 20 Lows. Und ich als Softwareentwickler, wie sollte man das denn hinbekommen? Jetzt scannen wir morgen wieder und dann kann ich wieder von vorne anfangen. Was würde es jetzt so ein Management sagen, die CVEs würfeln oder sagen, ich darf überhaupt keine CVEs in meinem Produkt drin haben, sonst schalten wir das Ding wieder ab. Das kommt mir ja.
Ja, ich würde sagen, dass das Quatsch ist. So, also ich muss natürlich hingehen und ich muss mir diese CVEs, am besten muss ich mir jeden einzelnen CVE, den meine Software hat, wirklich mir die Zeit nehmen und den betrachten und am Ende dann auch gegebenenfalls runterpriorisieren. Jetzt zu sagen, die darf nicht mehr als 10 Highs haben und ich dann am Ende noch hingehe und mir überlege, welche dieser Highs ist jetzt gegebenenfalls besser zu patchen oder nicht, das führt ja zu nichts. Da landen wir nicht am Ende dabei, dass wir wirklich eine sicherere Software haben. Ne? Das ist, also da würde ich sagen, das ist Hackmeck. So, das macht keinen Sinn. Wir versuchen da so ein bisschen gegenzuarbeiten halt mit dieser Priorisierung. So, und wir versuchen da vor allen Dingen auch gegenzuarbeiten, halt damit den Softwareentwickler einzubringen, sodass er wenigstens halt mal sagen kann, so, das ist ein False Positive relativ schnell. Oder auch sagen kann, naja, das Risiko, das ist akzeptiert, weil wir können die Library nicht updaten, die ist super wichtig. So, da haben wir keine Chance. Das lassen, die Compliance Frameworks lassen das auch zu. Also auch die ISO, die fordert nur ein Risikomanagement. Ich kann auch bei der ISO hingehen und jedes Risiko akzeptieren und kann am Ende sagen, naja, ich bin compliant. Ob ich sicher bin, das steht auf dem anderen Blatt. So.
Ja, so, wir haben leider das Ende unseres Slots erreicht. Tim, danke für den Vortrag.
Ja, vielen Dank.
Weitere Fragen dann bitte persönlich.